Was? Du bist in Afghanistan bei meinem Bruder. Hau ihn in die Fresse, hat er gesagt. Dann meinte er, nee, hau ihn doch nicht in die Fresse. Ich will ja noch Geschenke von ihm. Und so begann die Geschichte. Es kann schon sein, dass sie dann am Ende als Spielball zweier rivalisierender Taliban-Fraktionen plötzlich endest. Und nur weil die sich gegenseitig Augen auspicken wollen, du dann wochenlang in so einem sogenannten Gästehaus festsitzt. Weil, ja, wir immer noch, glaube ich, sehr viel romantische Vorstellungen haben, was rasche, simple Integration angeht. Ich glaube, es hilft gegenseitig sehr, wenn man diese Illusion mal nicht hat und quasi aufgeklärter miteinander umgeht.
Reporter Insights. Einblicke in große Recherchen. Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen.
Herzlich willkommen zur neuen Folge Reporter Insights. Mein Name ist Philipp Bahnsdorf, ich bin Journalist und Teil des aktuellen Jahrgangs an der Reportageschule. Hier bei Reporter Insights sprechen wir alle zwei Wochen mit einem Journalisten oder einer Journalistin, die eine wirklich krasse Geschichte recherchiert und veröffentlicht hat. Dabei wollen wir natürlich einmal über die Geschichte selbst sprechen, aber auch darüber, wie sie entstanden ist, wie der Reporter auf das Thema gekommen ist, was es für Schwierigkeiten bei der Recherche gab und wie die Arbeit die Kolleginnen und Kollegen verändert hat. Und nur zur Erklärung, diesen Podcast gibt schon eine Weile, aber wir haben ihn jetzt nochmal neu aufgelegt mit neuem Titel, neuem Sound, neuen Hosts und neuen Gästen. Und der erste von diesen Gästen ist Wolfgang Bauer. Er schreibt vor allem für die Zeit Reportagen aus aller Welt. Mit ihm habe ich über seine letzte große Veröffentlichung im Zeit-Magazin gesprochen. Darin geht es um zwei Brüder. Der eine ist aus Afghanistan nach Deutschland ausgewandert und arbeitet jetzt hier als Gärtner. Der andere ist in Afghanistan geblieben und hat sich dort den Taliban angeschlossen. Was die beiden noch verbindet und was Wolfgang bei der Recherche erlebt hat, das hört ihr jetzt. Hallo Wolfgang.
Hallo Philipp.
Wolfgang, schieß doch mal gleich los. Du hast über diese zwei Brüder geschrieben, einer in Deutschland, einer in Afghanistan. Was sind das für Menschen? Was ist das für eine Geschichte?
Ich reise ja schon seit über 20 Jahren in das Land nach Afghanistan und besuche immer wieder ein Dorf in Afghanistan, Abdul Khel, so auch vor 2 Jahren, kurz nach Sturz des Regimes, der uns alle sehr, sehr schockiert hat. Mhm. Im Sommer 21, in 11 Tagen, ist das zusammengebrochen, was der Westen versucht hatte, in mehr als 20 Jahren aufzubauen. Mhm. Und da habe ich für eine Buchrecherche das Projekt gehabt, die Ring Road abzufahren in Afghanistan. Das war möglich zum ersten Mal, seit ich in Afghanistan unterwegs bin.
Ring Road ist so eine Straße, die einmal ums Land führt, so mehr oder
genau,
weniger?
Genau, es gibt nur eine einzige Straße, die das Land verbindet miteinander, kreisförmig, wie der Name schon sagt, die aber nie geschlossen werden konnte. Es gibt da noch einen sogenannten Missing Gap von circa 200 Kilometern im Nordwesten. Aber den haben auch geschafft. Und diese Straße sollte ein Land zu einem solchen machen, Nation Building im wahrsten Sinne bedeuten. Haben die Könige dran gebaut, die Kommunisten, dann später die Amerikaner, die Präsidenten sehr, Bush und auch Biden und Obama später. Das ist nochmal eine ganz eigene Geschichte, aber entlang dieser Straße liegt eben Abdul Khel, das Dorf, das ich seit vielen Jahren besuche, und kurz nach dem Regimewechsel wollte ich hin, musste ich mir beim District Governor der Taliban mittlerweile die Genehmigung einholen, in dieses Dorf zu fahren, wo ich die Dorfältesten kenne. Die Genehmigung gab es ganz schnell, war ein sozusagen freundlicher Herr. Er wollte mich auch allein fahren lassen, das war mir aber zu heikel aufgrund der politischen Situation dort. Da gibt es auch noch Daesh in den Bergen ein bisschen. Ich wollte, dass die
Den islamischen
Taliban,
Staat, ne?
Genau, Daesh, der islamische, ja. Staat, der sogenannte. Ich wollte, dass die Taliban Verantwortung für uns übernehmen auch. Also klingt jetzt ein bisschen irre, eigentlich will man die ja loswerden, wenn man vor Ort recherchiert. Ja. In dem Fall aber wollte ich, dass sie uns begleiten im Falle, dass was passiert, dass dann nicht nur wir betroffen sind, sondern auch die Ehre der Taliban. Und ja, der Gouverneur hatte mir dann ein Bodyguard zugewiesen, der eine kleine Gruppe an jungen Männern angeführt hat. Und er hat gesagt, was, du kommst aus Deutschland? Da ist mein Bruder. Hatte sofort, ohne dass ich quasi antworten konnte, auf sein Smartphone, das er mittlerweile hatte. Die wichtigsten Taliban haben alle Smartphones, die Nummer seines Bruders getippt, der dann auch gleich am anderen Ende saß und sagte, was, du bist in Afghanistan bei meinem Bruder? Hau ihn in die Fresse, hat er gesagt. Dann meinte er, nee, hau ihn doch nicht in die Fresse, ich will ja noch Geschenke von ihm. Und so begann die Geschichte.
Und wieso wollte der, dass du ihm in die Fresse haust? Hast du das rausbekommen?
Na, es war natürlich so ein bisschen spaßhaft gemeint. Die Brüder haben sich entzweit, also Gulvali, so heißt der, der es nach Deutschland geschafft hat mit 14, jetzt ist er 24, also der ist mit der in der Zeit, als die Balkanroute frei war, 2015 hierher gekommen. Der andere Bruder, älter, 4 Jahre, ist da geblieben und hatte sich schon zuvor den Taliban angeschlossen. Ideologisch natürlich zwei unterschiedliche Wege, die sie gegangen sind. Der eine hat sich vom anderen im Stich gelassen gefühlt. Die Brüder, die respektieren sich, aber ja, mögen sich nicht unbedingt so komplett. Also ja, da gab es immer schon Spannungen zwischen den Brüdern, deshalb dieser halbe Witz, schlag ihn in die Fresse. Aber auch der andere Bruder, der Taliban-Bruder, hat einen ähnlichen Humor.
Ja.
Also ja, brüderlicher Witz.
Ja, aber kannst du ein bisschen was sagen, wie sind denn so deren Lebenswelten jetzt jeweils? Also wie lebt der eine in Deutschland, wie lebt der andere in Afghanistan? Ich stelle mir jetzt vor, das sind ja himmelweite Unterschiede, oder?
Ja, ja, das ist ganz, ganz krass natürlich. Und das war auch die Grundlage, der Kern der Idee dann von mir später, ein Porträt dieser beiden Brüder zu machen. Ich habe dann ja tatsächlich das Geschenk mitgenommen nach Deutschland von dem Taliban-Bruder.
Was war das für ein Geschenk?
Das war eine Uhr und ein Parfüm, wenn ich mich richtig erinnere. Wir haben uns in Hannover getroffen, das erste Mal vor 2 Jahren, Gulvali und ich. Und der war halt so ganz anders wie sein Bruder unten und dann aber auch manchmal so ähnlich. Wir haben den Kontakt gehalten und ja, irgendwann habe ich ihn beide dann die Idee präsentiert, ich würde gerne eine Geschichte über euch machen. Eine Familie, zwei völlig unterschiedliche Entscheidungen. Wie kann das sein? Und nach längeren Überlegen haben sie dann beide zugestimmt. Ich bin dann im Sommer nach Afghanistan gefahren, was zunehmend schwierig geworden ist, weil die Taliban die meisten Journalistenanfragen ablehnen. Also 90% aller Anfragen werden abgelehnt. Ich hatte das Glück, dass meine Anfrage angenommen wurde. Ich hatte das Glück, dass ich einen wunderbaren Übersetzer an meiner Seite hatte, Lutfullah Qasima. Und wir haben dann zuerst den Taliban-Bruder, also Sabirullah, besucht. Und Sabirullah hat gerade kurz davor eine Beförderung erfahren. Bisher war er der Bodyguard vom District Governor. Der District Governor ist jetzt der Polizeichef eines anderen Bezirks geworden in der gleichen Provinz. Und Sabirullah ist quasi Wachtmeister, Chef einer kleinen Polizeistation, zuständig für 3 kleinere Dörfer geworden. Und sein Hauptquartier ist sozusagen in einem Schrein, in einem Sufi-Schrein, wunderschöner Park mit Datteln, dem Grabgelege eines Menschen, der dem nachgesagt wird, dass er eine größere Nähe zu Allah hat. Da pilgern jeden Tag hunderte von Frauen hin, um zu beten und ja, sich von psychischen Problemen zu befreien, die sie, glaube ich, jetzt zuhauf haben in dieser neuen Taliban-Zeit. In einer Ecke von diesem Park, der Park hat eine große, große alte Lehmmauer drumherum mit Türmen. Da kampierten dann die Taliban-Polizisten und wir dazu für 4-5 Tage.
Ah ja, kannst du irgendwie kurz erzählen, wie läuft, also wie machen die Taliban Polizeiarbeit? Wie, Wie läuft das konkret ab?
Wie das konkret abläuft, kann ich dir auch nicht genau sagen, weil wir hatten natürlich einen Aufpasser dabei. Das heißt, Sabirullah hat einen Aufpasser dabei gehabt, ein Yassin, der von der Stabsstelle geschickt worden war. Also ein höherrangiger, der, weil den Taliban war das auch nicht so ganz geheuer, dass wir da jetzt so viele Tage unterwegs waren mit denen zusammen. Die waren aus Gastfreundschaftsgründen familiärerseits, weil ich ja Sabirullah kannte seit einiger Zeit, seinen Bruder kenne in Deutschland, quasi verpflichtet, uns Gastfreundschaft zu gewähren. Das war für die eine Verwirrung der Gefühle. Einerseits, Journalisten haben sie bis vor kurzem selber entführt, also nicht die Taliban, denen ich da begegnet bin, aber generell natürlich hätten die uns noch vor 2 Jahren entführt und Lösegeld oder so verlangt für unsere Freilassung. Andererseits aber waren wir jetzt der Familie dieser Taliban-Menschen verbunden. Und da ist man höflich und man muss auch aufpassen, dass man jetzt die Netzwerke nicht beschädigt, die familiären. Das ist alles sehr heikel. Deshalb hat dann der Kommandeur von Sabirullah, den wir ja auch schon kannten, uns genehmigt, jetzt mehrere Tage mit den Taliban zusammen zu sein, was sonst eigentlich für Journalisten nicht möglich ist.
Okay.
Aber wir hatten eben einen Aufpasser mit dabei, der eben dafür sorgen sollte, dass da nicht, wer weiß, vielleicht arbeiten wir doch für den CIA.
Ja, aber habt ihr irgendwie gesehen, irgendeinen Fall, den die dann bearbeitet haben, irgendeinen Einsatz, wo die hingerufen wurden?
Ja, das haben wir, aber ich habe das deswegen eben einschränkend beschrieben, weil wir halt, wir wurden mit auf Patrouille genommen, uns wurden Dinge gezeigt, aber es war schon auch immer demonstrativ in unsere Richtung hin.
Verstehe.
Operiert.
Ja.
Also er ist dann mit seinen Leuten auf Patrouille durch die Äcker gegangen, hat Drogenabhängige kontrolliert, hat mit Maliks, das sind Dorfälteste, über die fürchterliche Trockenheit, die da gerade wütet, und die große Not und die vielen Krankheiten gesprochen. Konnte da natürlich aber wenig dran ändern, weil er ja selber kaum weiß, wie sich und seine Männer ernähren. Wir sind auf so eine Nachtaktion mal gegangen, um einen Informanten an einer Klinik, der Dorfklinik, ins Gewissen zu reden, der gemeldet hatte ein paar Wochen zuvor, dass der verantwortliche Arzt, der nämlich richtig erinnere, Lebensmittel für unterernährte Kinder oder schlecht ernährte Kinder verhökert auf private Rechnung, Korruption also.
Ja.
Und der Nachtwächter hatte den Sabirullah versprochen, ihn Meldung zu machen, wenn er ihn das nächste Mal beim Diebstahl erwischt. Solche Dinge haben wir getan. Trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, dass ich jetzt den Alltag der Polizei mitbekommen habe, sondern ich habe das mitbekommen, was sie wollten, dass wir mitbekommen.
Verstehe, ja. Ich habe da, das ist interessant, was du sagst, weil ich habe da mir auch was rausgestrichen aus dem Artikel. Da wollte ich nochmal fragen, du schreibst hier an einer Stelle, immer dabei ist Yassin, ein Aufpasser aus dem Distriktshauptquartier. Zu ungewöhnlich ist die Anwesenheit ausländischer Reporter, die sie im Krieg für ein Lösegeld entführt hätten. Jetzt herrscht Frieden. Wir, die Reporter, sind mit offizieller Genehmigung da. Trotzdem bleibt ein Misstrauen. Kannst du das nochmal erläutern? Wie hast
das
du
das eben, glaube ich, getan? Das ist eben dieser Weltenwechsel. Bis vor kurzem waren wir noch die quasi die Systemgegner und die Ungläubigen. Das sind wir ja immer noch. Aber die Leute, die es gilt, aus dem Land zu werfen, die Amerikaner unterstützen, die versuchen, andere Sitten ins Land zu bringen. Die Taliban haben viele Journalisten getötet. Also vor allem afghanische Journalisten. Bis heute tun sie das, wenn diese Journalisten nicht ihrer Meinung sind. Deshalb gibt es auch noch kaum Journalisten in diesem Land. Und auch viele ausländische Journalisten. Und jetzt aber, wie gesagt, ist sozusagen Frieden. Und wir waren auf Einladung der Taliban da, also mit Genehmigung, mit Akkreditierung. Und dann noch mit quasi diese familiären Freundschaften im Hintergrund. Deshalb ist das schon ein krasser Weltenwechsel, ein krasser Tempowechsel sozusagen.
Ja, ich verstehe. Aber du schreibst ja später auch noch mal, dass ihr ja auch mal festgenommen wurdet vom Geheimdienst, wenn ich mich recht entsinne, ne, und verhört wurdet über mehrere Stunden, hast du da auch irgendwie mal richtig Angst? Von wegen, jetzt geht's mir an den Kragen?
Also nach etlichen Tagen wurde das, hat er dieses, ne, versucht zu beschreiben, dieses, Gefühl, immer noch das Grundmisstrauen, das da war, also die Verwirrung der Gefühle, würde ich einfach sagen, auf Seiten der Taliban. Und nach einigen Tagen kam dann eben der Chefermittler des Distrikt-Taliban-Geheimdienstes, der sein Büro gleich neben dem Polizeibüro hat. Die Polizisten haben uns ja eingeladen, auf deren Karte sind wir sozusagen gekommen. Jetzt wollte aber der Taliban-Geheimdienst dann auch nochmal sicherstellen, wer wir denn wirklich sind. Und das war angespannt, als wir gebeten wurden, sie zu begleiten zu ihrem Büro. Ich weiß von etlichen, besonders von YouTubern, kommen jetzt ja fast nur noch YouTuber in dieses Land, die da provokativ ihre Arbeit oft machen, dass die dann...
So, YouTuber aus dem Westen, meinst du?
Ja, oder? YouTuber aus dem Westen, die dann sagen, hey, ihr behandelt Frauen scheiße, wie könnt ihr das rechtfertigen? Also so auf die konfrontative Art. Mhm. Die dann mitunter halt für Monate in irgendwelchen Gästehäusern, irgendwelchen Häusern vom Taliban-Geheimdienst dann festgehalten wurden, ohne Telefonverbindung nach außen und ohne, dass die Angehörigen wissen, was jetzt los ist. Deshalb waren wir natürlich schon sehr angespannt, als wir dann quasi diese Einladung bekamen und dann im Büro vom Geheimdienst saßen.
Es war aber eine Einladung, es war so eine gewisse höfliche Form gewahrt, ja?
Nun, wir sind mit unserem eigenen Auto dahin gefahren, wir sind nicht in Handschellen abgeführt worden. Unsere Freundin, in Anführungsstrichen, von der Taliban-Polizei, Sabirullah etc., die auch der Yassin, der Aufpasser, die haben uns begleitet. Aha. Wobei sie natürlich nicht die Haftung übernommen haben, auch klar. Ja, wollten sich selber auch nicht gefährden, wer weiß, vielleicht... Sind wir ja wirklich vom CIA und so, weiß man doch nie. Ja. Und die riskieren die Gesundheit, ihre Gesundheit und die ihrer Familien. Also ja, so weit reicht die Freundschaft dann halt doch nicht. Aber ich habe mich einigermaßen sicher gefühlt, weil wir wirklich alle Genehmigungen der Taliban-Welt hatten. Vom Außenministerium in Kabul, wir hatten 5 Unterschriften aller Abteilungsleiter in Informations- und Medienministerium, also vom Video bis zum Radio, bis zum Zeitungsabteilungsdirektor etc., haben alle unterschrieben gehabt. Da musst du, wir haben dann einen ganzen Tag verbracht in den Fluren der Taliban-Verwaltung. Wir sind dann sogar zum Informationsministerium der Provinz gegangen, haben uns da vorgestellt, hatten Genehmigungen. Und haben denen erzählt, dass wir da Freunde in dem Distrikt bei den Taliban besuchen. Deswegen hatte ich nicht, also ernsthaft nicht damit gerechnet, dass uns da was passiert. Aber genau weiß es halt nie, weil das Reich der Taliban ist sehr intransparent. Mhm. Da gibt es viele Dynamiken, die du nicht durchschaust. Und es kann schon sein, dass sie dann am Ende als Spielball zweier rivalisierender Taliban-Fraktionen plötzlich endest. Mhm. Und nur weil die sich gegenseitig Augen auspicken wollen, du dann wochenlang in so einem sogenannten Gästehaus festsitzt.
Ja, verstehe, ja. Ich habe noch eine andere Sache, die mich auch sehr interessieren würde. Du warst ja neulich schon mal hier zu Gast in der Reportageschule, wo wir uns unterhalten haben. Und da hast du was erzählt, wenn ich mich recht entsinne, wie du bei so Reportagen vorgehst. Da hast du gesprochen vom Sound, den man irgendwie aufnehmen muss, wenn man an so einem neuen Ort ist, in Afghanistan zum Beispiel. Und erst wenn man den hat, dann sozusagen sinkt dieser Sound, dann schreibt sich so ein bisschen, dann kommt man so richtig ins Schreiben, dann kommt man so richtig in so einen Fluss. Mhm. Kannst du das mal beschreiben in Bezug auf diese Recherche in Afghanistan? Was macht diesen Sound aus und wie hast du ihn gefunden? Gab es da irgendwie so eine Situation, an die du dich erinnerst, wo es so Klick gemacht hat?
Du sprichst das Schreiben an, ne? Also nicht das Recherchieren jetzt vor Ort. Da muss ich alle Ohren öffnen, um Sound, um die Geräusche vor Ort wahrzunehmen sozusagen, um zu verstehen, in welcher Welt ich hier gerade womöglich bin. Ja, aber tatsächlich jetzt beim Schreiben so, dass ich quasi, ich will mich ja nicht, das ist ja die Falle, wenn du Reportage schreibst, dass du sie ständig irgendwann nur noch wiederholst. Mhm. Auch stilistisch, vom Grundsound her. Und das weiß ich nicht, ob mir das gelingt, aber zumindest versuche ich das, versuche ich dagegen anzukämpfen und versuche nachzuhorchen, ja, was ich eigentlich für eine Geschichte habe, welche Färbung es hat, welches Prisma dieses Welt hat, in die Welt hat, in die ich da eingedrungen bin. Und das braucht Zeit bei mir. Manchmal habe ich es ganz schnell, das ist ein Geschenk des Himmels, dass ich dann die Grundmelodie habe quasi, also auch was den Satzrhythmus angeht und den Einstieg. Am Einstieg entscheidet sich das bei mir immer. Ich kann keinen Text schreiben, ohne nicht den Einstieg zuerst zu haben. Mhm. Und so, dass der Sound des Einstiegs so ist, wie dass ich mich da drin wohlfühle, dass ich es selber spannend finde. Also ich muss es ja erstmal selber für mich spannend machen, damit ich mich dann weiter durch das Schreiben sozusagen ziehe. Also ich muss selber in diesen Sog hinein geraten, in den mir dann hoffentlich die Leser und die Leserinnen dann folgen mögen. Das geht mal schneller, mal weniger schnell.
Ja, aber ich weiß nicht, ob man es so beschreiben kann, aber wie ist denn dieser Sound, den du für die Taliban so gefunden hast? Kann man das sagen, oder?
Also präzise kannst du es nicht sagen. Das ist wirklich sehr, sehr gefühlig, also sehr, ich habe ja zwei Personen beschrieben, das war jetzt die Herausforderung bei dem Text, eben die eine Welt, Afghanistan, in Niedersachsen, ja, Wendland, Feuerwehr, Elbe, grüne Wiesen, aber auch sehr viel Isolation, sehr viel alleingelassen sein, jetzt aus Perspektive des afghanischen Flüchtlings, getrennt sein von der Familie, dafür aber auch so ein bisschen Sicherheit haben. Hingegen Afghanistan, da haben wir jetzt diesen kleinen Taliban-Kommandeur, der früher aber für die Regierung wohl gearbeitet hat, der auch mal die Seiten gewechselt hat, der seinerseits auch einer Minderheit in Taliban angehört, den Kutschis, also Nomaden. Seine Eltern sind, also die beiden Brüder sind im Zelt zur Welt gekommen. Seine Eltern sind als Nomaden durch mehrere Provinzen gezogen, bevor sie sesshaft wurden. Und auch diese Minderheit steht natürlich immer in Gefahr, dass sie in irgendwelche Konflikte hineingezogen wird, die jetzt nichts mit den großen, ja, Konflikten zu tun hat, Russland, Afghanistan, Amerika gegen Taliban oder so, sondern Dorfbevölkerung gegen Dorfbevölkerung.
Wolfgang, was mich auch noch sehr interessieren würde, gibt es in der Reportage einen Satz, auf den du besonders stolz bist?
Naja, ich einen Satz kann ich da vorlesen.
Ja, gerne.
Der ganz, ganz typisch ist für diese Reportage. Da muss ich jetzt kurz mal blättern. Ja, der beginnt mit, also das ist ein Zitat. Ein A-Saugschlauch mit der Kennzeichnung A-110-1500-K. Hat einen Innendurchmesser von Doppelpunkt 1, 10 cm, 2, 95 mm, 3, 110 mm, 4, 120 mm. Das ist doch ein schöner Satz,
oder?
Wunderbar, ja. Das ist ein Auszug aus der Feuerwehrprüfung, auf die der andere Held Gulvali in Niedersachsen wochenlang zufiebert. Und ich habe ihn ja dabei begleitet ein Stück weit, war beim Feuerwehrtraining, beim Theorieunterricht, wenn er geübt hat mit Freunden, die haben sich die Fragen dann gegenseitig und die Antworten vorgelesen und dann ja auch zum Schluss bei der Feuerwehrprüfung, Showdown.
Ja, verstehe. Und die hat er dann bestanden am Ende?
Sollen wir das ja schon verraten?
Das können wir verraten.
Sollen wir es verraten?
Ja, er hat sie bestanden. Oder Achtung, Spoiler, ihr müsst jetzt kurz weghören, wenn ihr die Geschichte noch ohne das Ende zu kennen, anfangen wollt zu lesen.
Bestanden, ja.
Ah, okay. Ist er angekommen jetzt in Deutschland?
Sogar eine überdurchschnittlich gute Punktezahl Erst bei der Feuerwehr angekommen, in Deutschland angekommen. Ja, ist die Frage, welches Deutschland du damit meinst. Ich glaube, in dieses, ja, er ist schon angekommen, aber nicht ohne Probleme.
Klar, ja. Und, aber hast du denn mal irgendwas zurückgehört? Vielleicht von einem der beiden Brüder zum Beispiel, die es gelesen haben?
Ja, also vom deutschen Bruder habe ich zurückgehört.
Und was hat er gesagt?
Ja, ich hatte lange Angst, wirklich Sorge, dass er verletzt ist durch diesen Text. Wer ihn liest, mag verstehen, warum. Aber er war total cool und fand ihn sehr gut. Und der Text diskutiert so ein bisschen auch sein Frauenbild. Mhm. Das jetzt nicht ganz so simpel ist. Und da wurde er entsprechend auch häufig drauf angesprochen, aber er wusste sich dann auch zu rechtfertigen, also ist sehr souverän mit der ganzen Erfahrung umgegangen.
Also er wurde darauf angesprochen, nachdem der Artikel
erschienen
war.
Ah, ja. Okay. Ja, was er denn für ein Macho ist und so, und ob er wirklich der Boss in der Beziehung sein will und all diese Dinge. Aber er konnte das souverän, da konnte er souverän mit umgehen. Der Punkt war extrem wichtig zu erzählen. Deshalb hatte ich mich auch dazu entschieden, also in seine Privatheit auch so einzudringen, textlich, weil ja wir immer noch, glaube ich, sehr viel romantische Vorstellungen haben, was rasche, simple Integration angeht. Ich glaube, es hilft gegenseitig sehr, wenn man diese Illusion mal nicht hat und quasi aufgeklärter miteinander umgeht. Dass das alles nicht so einfach ist, dass es ein langer Weg ist, dass man ja seinen missionarischen Eifer nochmal gut durchdenken muss, ohne trotzdem jetzt von dem Ziel ganz abzulassen. Ja, das ist, dass auch Leute wie Gulvali Frauen als gleichberechtigt auch in der Beziehung respektieren. Das ist ein langer Weg bei vielen.
Ja, aber hast du Hoffnung, dass er diesen Weg gehen kann und wird?
Das weiß ich nicht.
Ja, okay. Wolfgang, zum Schluss haben wir immer so zwei Kategorien, die wir alle unsere Gäste fragen. Die erste heißt
die Hürde.
Da würde ich gerne wissen, was war das größte Problem, was du bei dieser Recherche überwinden musstest? Oder vielleicht auch das größte Problem, was du nicht geschafft hast zu überwinden?
Ich glaube, das größte Problem war tatsächlich, vom Geheimdienst der Taliban wieder auf freien Fuß gesetzt zu werden, was die Dimension des Problems angeht. Wenn es schiefgegangen wäre, das größte Problem war, die Genehmigung zu bekommen der Taliban, die Zustimmung beider Brüder zu erhalten, über diesen langen Zeitraum sich auch begleiten zu lassen. Ja, ich wäre natürlich beiden gerne noch näher gekommen, besonders den Sabirullah in Afghanistan. Ich hätte gerne auch seine Frau kennengelernt und seine Kinder, was aufgrund der dortigen Kultur dann aber nicht möglich gewesen ist. Und ich habe dann oft das Problem, dass ich dann nicht aufhören kann mit dem Recherchieren und dann das Ganze dann wieder gleich droht, in ein Buch auszuarten. Und ich dann irgendwann sagen muss, jetzt reicht's, jetzt irgendwann musst du halt mal dich für diese Geschichte entscheiden. Und du weißt noch nicht genug, aber du weißt viel und ja.
Okay.
Das ist.
Ja. Und dann kommen wir nochmal zu unserer letzten Kategorie.
Der Rausschmeißer.
Und da würde ich gerne von dir wissen, hast du nach dieser Recherche irgendwelche praktischen Handwerkstipps für den journalistischen Nachwuchs? Was würdest du den Leuten, die gerne auch sowas machen würden, wie du machst, was würdest du denen mitgeben als Tipp?
Ein offenes Visier zu haben, nicht von Interviews zu reden, sondern versuchen, Gespräche anzustreben. Ja, das finde ich immer traurig, wenn Leute dann nur Frage nach Frage nach Frage stellen, ohne aber auch ein bisschen was von sich preiszugeben, ohne den anderen, also den Gesprächspartner oder die Partnerin, was zurückzugeben, sie teilhaben zu lassen. Ich bezeichne immer das Interview als gescheitertes Gespräch. Das ist, glaube ich, wenn ich da den Wunsch frei hätte, wäre das der größte an den Nachwuchs.
Alles klar. Wolfgang, vielen Dank. Das war ein sehr interessantes Gespräch.
Ich danke dir.
Bis bald.
Und euch fürs Zuhören.
Das war Wolfgang Bauer und seine Geschichte über die zwei Brüder. Was mich daran besonders fasziniert hat, ist diese riesige Diskrepanz zwischen der persönlichen Geschichte auf der einen Seite und der Weltpolitik auf der anderen Seite. Im Afghanistan-Krieg hat sich der Westen ja gesehen als Kämpfer für Demokratie, Freiheit, Frauenrechte, der versucht, ein Land vor brutalen Gotteskriegern zu bewahren. Das war ja ganz stark ideologisch aufgeladen und polarisiert. Und diese beiden Brüder dann, einer bei der Freiwilligen Feuerwehr im Wendland und der andere bei den Taliban, telefonieren so ganz selbstverständlich miteinander, halt über diese massiven ideologischen und kulturellen Grenzen hinweg, machen da Scherze, schicken sich gegenseitig Geschenke, also wirklich abgefahren. Ich fand außerdem noch spannend, was Wolfgang über Interviews als gescheiterte Gespräche gesagt hat, dass es also bei solchen Recherchen wichtig ist, als Reporter nicht einfach Fragen abzuhaken, sondern sich auf Augenhöhe mit den Menschen zu unterhalten und auch was von sich preiszugeben. Und damit sind wir jetzt aber am Ende der ersten Folge von Reporter Insights angelangt. Übernächste Woche geht's weiter. Dann ist die Kollegin Lisa McMinn zu Gast. Sie ist jahrelang immer wieder nachts mit Würgereizen und richtig schlimmen Angstschüben aufgewacht. Und darüber hat sie eine faszinierende Ich-Geschichte geschrieben. Von der wird sie uns dann berichten. Hört also gerne wieder rein. Ihr findet uns auf allen Podcast-Plattformen und abonniert unseren Podcast. Das kostet nichts. Wir freuen uns und werden dadurch im Internet leichter gefunden. Tschüss und bis bald.